Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
Moin und herzlich willkommen bei Schall und Raum. Ich bin Celine Schmidt-Hamburger und wir befinden uns immer noch im Thema Strafvollzug und Architektur. Und heute ist mit dabei der Manuel Matzke. Er ist der Bundessprecher der Gefangenengewerkschaft Bundesorganisation. Und inhaltlich geht es so ein bisschen heute um die Erfahrung der GGBO bezüglich der Auswirkungen von gebauter Umwelt auf die Inhaftierten, aber auch auf den Gefängnisalltag und Maßnahmen vielleicht, um den Dialog zwischen den JVAs und der sonstigen Gesellschaft zu stärken. Ich freue mich auf jeden Fall richtig, dass wir uns heute hier virtuell gegenüber sitzen und uns ein bisschen über das Thema austauschen können. Hi Manuel.
Hi.
Ja, also möchtest du erstmal sagen, wer du bist und was die GGBO macht, was so eure Ziele sind?
Ja, na klar. Also ich bin Manu, bin 34, bin Bundessprecher der GGBO, war bis vor kurzem selbst noch inhaftiert, aber als Freigänger, halt nicht im geschlossenen, sondern im offenen Vollzug sozusagen. GGBO wurde 2014 in der JVA in Tegel gegründet, mit dem Hintergrund, dass man halt sich gegen die Ausbeutung in der Arbeitswelt, also für den arbeitsrechtlichen Kampf zusammengeschlossen hat und gesagt hat, das läuft so nicht weiter. Es ist in den Jahren gewachsen und funktioniert, wird wahrgenommen, das ist wichtig, wird auch für ernst genommen. Die GGBO hat drei Hauptforderungen, das ist A, der gesetzliche Mindestlohn für arbeitende Gefangene, der Einbezug in die sozialen Leistungssysteme, was Rente, Krankenversicherung etc. ist und die volle Gewerkschaftsfreiheit hinter Gittern. Die ist wichtig, weil Gefangene die Arbeit während der Arbeitszeit nicht niederlegen dürfen, dann wäre dies eine Meuterei und hätte sehr starke Auswirkungen auf sie.
Und warum engagierst du dich bei der GGBO?
Ja, wie ja gesagt, ich ja selber mehrere Jahre inhaftiert war, seit 2014 sozusagen, und ich ja selber erlebt habe, wie das ist und wie das ist, von diesem System so immens ausgebeutet zu werden. Und deswegen war das für mich klar, das zu machen, und dann hat man da in Sachsen Fuß gefasst.
Und wie lange warst du jetzt eingesessen, beziehungsweise dann auf Freigang?
Am Stück 6 Jahre.
Ja, und magst du uns verraten, was du angestellt hast?
Ja, waren mehrere Sachen. Wirtschaftlicher Betrug, Raub, Körperverletzung. Da gab es dann irgendwann mal so ein paar Urteile und die wurden dann zusammengefasst und deswegen kommst du da auf so eine Länge.
Wie organisiert ihr euch eigentlich aktuell so mit Corona? Macht ihr das hauptsächlich telefonisch oder?
Ja, du musst es halt so ein bisschen teilen. Die Arbeit der GGBO ist halt ein bisschen aufgeteilt. A, in die Taktgeber, was die Gefangenen sind, was die GGBO ist. Und dann hast du halt noch die sogenannten Soli-Gruppen, solidarische Unterstützer extern, die mit den Takten, die Gefangene vorgeben, dann arbeiten, das nach außen hin tragen, weil einfach es für Inhaftierte relativ schwer ist, natürlich jetzt Thematiken nach außen zu streuen. Das funktioniert relativ schwer. In den Justizvollzugsanstalten ist es so, dass es sogenannte Sektionen gibt, jeweils nach Anstalt. Dort gibt es dann diese Sprecher. Jeder, der mit unserem Selbstbild, was alle gängigen Ismen ausschließt.
Gemeint ist damit sowas wie Sexismus oder Rassismus.
Ich vereinbaren kann, der kann dort der GGBO vor Ort in die jeweilige Sektion beitreten und dann können sie ihre Themen so besprechen. An die Soli-Gruppen wird dann herangetreten, schriftlich, telefonisch. Also es gibt ja leider Gottes so einen Monopolisten im Strafvollzugssystem, der Gefangenentelefonie zulässt und umsetzt. Dadurch ist es natürlich auch Inhaftierten möglich, mit uns telefonisch in Kontakt zu treten. Und dort werden dann halt diese Themen besprochen und die Soli-Gruppen tragen das dann weiter nach diesem, wir nennen das Drei-Säulen-Prinzip, was A, die Säule der Öffentlichkeitsarbeit ist, dann ist das die Säule des Rechtes und die Säule Parlamentarisches, wo man dann mit Abgeordneten und so kommuniziert und sich austauscht. So fundiert das halt und daraus abgeben sich halt dann auch Ergebnisse.
Ich habe irgendwie so ein bisschen bei meiner Recherche gelesen, dass das schon auch die GGBO so ein bisschen kritisch gesehen wurde, so nach dem Motto, ah, braucht man nicht, ah, ist ja jetzt auch nicht wirklich ein Arbeitsverhältnis. Und du hast ja jetzt gerade gesagt, dass es irgendwie mittlerweile ernst genommen wird und irgendwie auch erfolgreich ist. Woran messt denn ihr das?
Ja, ich sage immer, am Anfang, als die GGBO gegründet wurde, wurde die immer belächelt. Heute wissen wir, dass es genug Menschen gibt in irgendwelchen Behörden, die genau darauf achten, was wir sagen, schreiben, veröffentlichen. Es ist auch so, dass wir als BGBO von Abgeordneten diverser Landtage oder Verwaltungen gebeten werden, irgendwelche Sachverständigen Stellungnahmen zu schreiben, in irgendwelchen Rechtsausschüssen der Landtage zu diesen Thematiken zu sprechen, um die es geht bei uns. Von daher merken wir ja auch, dass wir ernst genommen werden. Sonst würde das, denke ich, nicht so passieren.
Wie war das denn damals, als du inhaftiert wurdest?
Naja, es ist halt wie, als würdest du mit einem Auto gegen die Wand fahren, ne? Von 100 auf 0 innerhalb von kürzester Zeit, und dann musst du dich halt erstmal an dieses Umfeld, was dir unbekannt ist, was neu für dich ist, musst du dich halt dran gewöhnen. Für den einen geht das gut und für den anderen geht das halt schlecht. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, wie ist der Mensch für sich persönlich eingestellt, wie ist er psychisch eingestellt, und deswegen lässt sich das ja nicht so für alle sagen, auch für mich. Ja, ich musste ankommen, das hat ein bisschen gedauert, aber das hat mich jetzt nicht kaputt gemacht.
Was ist denn so deiner oder eurer Meinung nach die Aufgabe von Knästen?
Das ist eine gute Frage. Das ist auch relativ fraglich, was denn die wirkliche Aufgabe ist. Es gibt ja immer so ein bisschen, was gibt denn das Gesetz her? Ja, also sprich, die Allgemeinheit, die Gesellschaft vor weiteren Straftaten zu schützen. Dann gibt es ja auch so einen Resozialisierungsauftrag, den es meiner Meinung nach nur auf dem Papier gibt. Denn leider können wir uns so die Justizvollzugsanstalten anschauen. Und was wir sehen, ist anstelle von dem Behandlungsvollzug ein Verwahrvollzug. Das heißt, also ich drücke das mal mit so ein paar krassen Worten von dem ehemaligen Bediensteten aus, ein zuer Haftraum ist ein guter Haftraum. Daran wissen wir ja auch, wie dort gedacht wird, und das ist halt was, das funktioniert einfach nicht. Deswegen ist es halt wirklich fraglich, was haben diese Einrichtungen denn wirklich für eine Aufgabe, die sinnvoll ist, die auch einen Nutzen bringt und die auch funktioniert. Das ist halt das. Und da sehe ich aktuell, so wie es jetzt ist, gar nichts.
Woran machst du das fest, also dass du gar nichts siehst?
Wir haben, wenn wir gucken, sehen wir, dass dieses System, so wie es funktioniert, dieses System der Strafe, wie wir das praktizieren in Deutschland, keinen Sinn hat. In dem Sinn, weil die Zahlen, beziehungsweise aus meiner Erfahrung kann ich ja sagen, ich habe in meiner Haftzeit so viele Menschen kommen, gehen und wiederkommen sehen, dass ich natürlich dort frage, woran liegt es denn? Aber wie soll das denn funktionieren, wenn der Gedanke immer noch so auf Rache, auf Strafe liegt, anstelle von dieser Behandlung, die vielleicht wichtig wäre, um den Menschen zu zeigen, dass es halt auch anders geht, um ihn und ihn anleite und ihm zeige, wie es denn anders geht? Und genau das passiert halt nicht. A, passiert das nicht, weil die finanziellen Mittel an anderer Stelle verwendet werden. B, passiert es nicht, weil wir halt auch keine Menschen haben, die das umsetzen können. Das heißt, wir haben nicht ausreichend Fachdienste. Guck dir den Vollzug an. Du hast der Großteil derer, die inhaftiert sind, haben eine Suchtmittelproblematik. Wenn sie ohne diese kommen, dann kann ich dir garantieren, kriegen sie die spätestens in Haft. Das ist leider Gottes so. Und dann hast du teilweise Anstalten, da hast du 400 Inhaftierte und hast da zwei SuchtberaterInnen, und dann fragst du dich, wie willst du das stemmen? Dadurch ergeben sich Haufen Wartezeiten. Also es passiert halt nicht. Du hast nicht ausreichend Arbeitsmaßnahmen, die natürlich auf der einen Seite Struktur geben, aber die auch wichtig sind, um vielleicht Schulden zu bezahlen, Unterhalt und. Das funktioniert halt nicht. Wir haben Inhaftierte in Deutschland, die werden in die Obdachlosigkeit entlassen, ohne gültige Papiere. Und das sind halt so Sachen, das sieht halt keiner, aber es ist einfach da. Und das sind halt so Problematiken, warum das so nicht funktionieren kann.
Ich würde nochmal gern jetzt auf das Thema Architektur zu sprechen kommen. Wie seht ihr denn so tatsächlich das Gebäude, die Architektur, die Aufteilung im Gefängnis, die Zellen, alles Mögliche? Was für Auswirkungen kann das denn haben auf die Inhaftierten? Also einerseits auf den Gefängnisalltag, andererseits aber auch auf das Zwischenmenschliche.
Also ich sag mal, wir nennen das mal trist, kalt, leer und tot. Ne? Das sind so, ich glaube, das beschreibt es so. Also du hast in den meisten Justizvollzugsanstalten. Ich muss das ein bisschen trennen, weil du hast auch noch die Jugendstrafvollzugsanstalten, die auch den Jugendarrest machen, die versuchen das noch ein bisschen anders zu gestalten, aber im Grunde ist alles grau, karg, es ist kalt, es ist nichts drumherum, du siehst halt nur Zaun und Mauer, es gibt ganz wenig Grün, die wenigsten Anstalten haben grüne Flächen oder irgendwas anderes, es ist alles. Ja, auch diese Zellen, teilweise haben wir Anstalten, die sind 300 Jahre alt, da ist nur ein bisschen bruchteilmäßig saniert, da sehe ich jeden Tag meinen Freund die Ratte sozusagen, mit der ich mich unterhalten kann, Zellenfenster, die irgendwo kurz vor knapp an der Decke sind, wo ich so ein bisschen einen kleinen Schlitz habe, wo ich denke, ich gucke da durch so einen Türspion, den ich so aufschieben kann, das funktioniert halt nicht. Wir haben Nasszellenbereiche innerhalb dieser Hafträume, die sind unterirdisch. hygienische Bedingungen gehen null. Also wenn es da mal wirklich eine ernsthafte Kontrolle geben würde, eine ernsthafte Kontrolle, die nicht vorher angekündigt wird, dann ist dieses Ding zu, weil es einfach keine hygienischen Standards mehr erfüllt. Und das ist halt dieses riesengroße Problem. Guck doch mal nach Bayern, da haben wir Hafträume, da gibt es nicht mal mehr, da gibt es nicht mal eine Schamwand. Das heißt, da ist einfach die Toilette mitten in dieser Zelle ohne Schamwände und da sind halt auch zwei Menschen untergebracht statt einer. Das ist halt das, das funktioniert halt nicht und das macht natürlich den Menschen an sich auch kaputt. Ne? Und dazu hast du halt dann noch diese Situation, da klappern den ganzen Tag die Schlüssel, das heißt, das hatte ich auch, ich konnte dir im geschlossenen Vollzug nach den Jahren, konnte ich dir genau sagen, wer wann im Dienst ist, anhand des Schlüssels, wie er ihn geführt hat, ja, an wie die Kette geklappert hat, wie der Schlüssel, ich wusste genau, wer da kommt, ja, das ist halt, das macht halt kaputt, ja, und das geht halt nicht. Deswegen ist das natürlich schon eine Frage, die ist berechtigt, aber im Großteil kann ich dir sagen, so wie es ist, ist das einfach sowas, das strahlt halt einfach nur Kälte aus und Abneigung und das ist nicht gut.
Du hast gerade gesagt, wenn es nicht angekündigt ist, was passiert denn dann?
Ja, das hast du ja oft. Das ist zum Beispiel so, dass in diesen Anstalten ja regelmäßig Hygienekontrollen stattfinden durch Gesundheitsämter. Dort ist es natürlich nicht so, dass die unangekündigt kommen, sondern die melden sich natürlich ein paar Wochen vorher an und dann gibt es da kurz vorher nochmal so einen Trupp, der da richtig gut Bambule macht, damit das alles schön aussieht, damit da keiner durchkommt. Und dann, ja, dann geht das, dann ist das schön, dann ist das heil, dann gibt es dann einen Haken dran und dann war es das wieder. Dann verkommt das und da, wo jetzt es wirklich so krass ist, dass man sagen kann, das sind hygienische Zustände, die sind nicht mehr haltbar, da wird dann einfach für diesen Tag ausgegliedert. Das heißt, in dieser Zelle liegt dann einfach keiner, die ist dann verschlossen als Sperrraum sozusagen, aber das wird dann im Umkehrschluss wieder rückwirkend gemacht.
Ja, es gab ja, ich glaube 2015 hat ja das Bundesverfassungsgericht mal beschlossen, dass Gefängnisse eine gewisse Art von menschenwürdiger Unterbringung gewährleisten sollen, weil da gab es ja im Vorhinein ziemlich viele Klagen, weil eben, wie du ja auch gerade schon beschrieben hast, die Zustände teilweise wirklich desaströs sind. Hast du oder habt ihr die Wahrnehmung, dass sich seitdem was verändert hat?
Nein. Also das ist halt immer noch so eine Thematik, wo wir halt sehen, dass in den Ländern, also in den Bundesländern, die Haushalte dafür nicht so wirklich ausgelegt werden. Das ist vielleicht ein Thema, damit kann man einen Wahlkampf gewinnen, ja, das ist leider Gottes so, ne? Aber ansonsten spielt das keine Rolle und es taucht halt nirgends auf. Gefängnis hat keine Lobby. Da spielt das keine Rolle, ob es da um irgendwelche Gelder zur Sanierung geht oder viel wichtiger um Gelder für Personal, um eine entsprechende Behandlung zu gewährleisten, ja. Das gibt es einfach nicht. Deswegen gibt es da auch keine Veränderung. Ich weiß diesen Beschluss, den du meinst, aber ich muss halt, ich bin halt gerade am Überlegen, ich glaube, da ging es halt doch mehr um die Sicherungsverwahrung, weil es einfach nochmal keine Gefangenen sind, sondern Verwahrte, die natürlich auch in den Anstalten, dann in entsprechenden Anstalten, die die Sicherungsverwahrung anbieten bzw. übernehmen, untergebracht sind, verwahrt sind. Und für die ist es natürlich so, dass die Hafträume, die Verwahrungsräume größer sein müssen, dass da auch ein Teppich zugegen sein muss zum Beispiel, dass die Nasszelle auch dementsprechend ausgestattet sein muss. Da gibt es halt ein bisschen eine ganz andere Gesetzgebung. Das ist im Schleppen, weil immer noch viele Verwahrte behandelt werden wie Strafgefangene, auch von den Räumlichkeiten her. Da gibt es auch so ein paar Petitionen, die gerade wieder laufen. Aber da ist viel zu wenig Bewegung im Spiel, weil es auch niemanden gibt, der diese Sachen im Nachgang kontrolliert. Das findet einfach nicht wirklich statt. Ja, diese Beschlüsse werden zur Kenntnis genommen, aber wirklich umgesetzt wird es nur, wenn da irgendwo jemand sitzt, der mit dem Finger drauf zeigt und sagt, ihr müsst es jetzt machen, jetzt muss das sein, oder sich das wieder einklagt und sagt, hey, ihr habt schon ein Urteil kassiert, dann müssen wir das halt jetzt hier für euch einklagen und dann kommt da auch Bewegung ins Spiel, aber sonst nicht.
Du warst ja, hast ja gesagt, am Anfang im geschlossenen Vollzug und dann im offenen. Warst du dann da in der gleichen Zelle oder gibt es dann da andere Zellen oder was sind da so die Unterschiede?
Zwischen offen und geschlossen? Also im geschlossenen Vollzug warst du halt auf deiner Station. Das heißt, du hattest deine Station, bei mir lagen noch 24 andere Mitgefangene. Es war eine Mehrfachunterbringung da auf dieser Station, weil es gab dort in diesem Haus keine Einzelunterbringung. Ich hätte diese Einzelunterbringung beantragen können, das steht mir ja gesetzlich zu, aber das wäre platzmäßig gar nicht möglich gewesen und für mich war das halt auch okay, weil ich war heimatnah und das war mir, glaube ich, da wichtiger, heimatnah zu sein, als wenn ich da jetzt, ne, drauf gebraucht hätte zu sagen, ich will jetzt die Einzelunterbringung. Ich war Zwei-Mann-Zelle, also ich und noch jemand anders. Dann gab es da noch Drei-Mann-Zellen. Da das ein bisschen älterer Bau war, war das vom Platz her ganz okay. Wir haben auch Anstalten, da haben wir Sechs-Mann-Zellen und Acht-Mann-Zellen. Ne? Das gibt es immer noch. Das funktioniert halt gar nicht. Ne? Das ist halt menschenunwürdig. Aber das gibt es leider immer noch, auch in Bayern. Die sind der Spitzenreiter für sowas. Und am meisten ist das auf so Schubgefängnissen, also Transportgefängnisse, wo du das so Zwischenhalte hast, wenn du von einem Bundesland zum Beispiel ins andere gefahren wirst mit dem Schubbus, mit dem Transport, dann ist das meistens so, dass das da zusammengewürfelt wird. Oder in der U-Haft gibt es das auch, wenn einfach auf diesen Zugangsbereichen zu wenig Platz ist. Und dann geschossener Vollzug, wie gesagt, schön Gitter vor die Fenster, alles straight, große Türen, Stahltüren mit riesengroßen Schlüsseln und. Das hat sich dann gewandelt mit Verlegung in den offenen Vollzug. Dort hatte ich dann den Raum für mich. Da gab es dann auch nur noch eine Holztür. Da gab es auch keine Gitter mehr an den Fenstern. Leider gibt es halt immer noch zu viele offene Vollzug, die Gitter an den Fenstern haben, wo ich mir aber sage, warum, wofür? Wenn es doch ein offener Vollzug ist, dann macht es doch so und macht das ab. Das ist doch Nonsens, ja. Das war da halt, ja, das war gut. Das war auch, ich glaube, ja, befreiender, wohltuend war, sage ich mal. Das war ein bisschen entspannt, aber ansonsten, und dann dadurch ist es dir halt möglich, frei im freien Beschäftigungsverhältnis tätig zu sein. Das heißt, nicht keine Tätigkeit mehr für diesen Apparat zu machen, sondern für eine externe Firma auf dem ganz normalen Arbeitsmarkt.
Aber du sagst ja, wenn du quasi die Einzelzelle gewollt hättest, hättest du das beantragen können. Hätte das dann auch bedeutet, dass du in eine andere Anstalt verlegt werden können?
Ach so, nicht unbedingt. Also Zeitheim, wo ich war, war halt so geteilt, dass es gab halt zwei Häuser. Es gab halt das AB, was eins ist, nur in der Mitte geteilt. Und dann gab es halt dieses C-Haus. Dieses C-Haus resultierte halt aus den 90ern. Ich glaube, 99 oder so wurde das errichtet. Ist halt kein Haus an sich, sondern es besteht halt aus solchen Baucontainern. Es ist halt so ein Containerbau. Mhm. Ja, ist halt auf so einen Containerbau, der gerichtet ist wie so ein L. Ich glaube, da ist auch schon Ewigkeiten, wird da immer wieder TÜV verlängert. Das hat auch keinen Bestand mehr. Da hat schon das Dach abgetragen. Wir haben da, das ist halt auch menschenunwürdig. Da hast du im Sommer auch mal 60 Grad in so einem Ding, ja. Und du kriegst das nicht runtergekühlt, weil die sich halt aufheizen. Ich hätte dann da reingemusst in dieses Haus, aber das war für mich keine Option, weil diese Einzelhafträume sehr, sehr eng beschnitten sind in diesem Containerbau. Und deswegen habe ich mich bewusst dagegen entschieden.
Ihr als Bundesorganisation habt ja natürlich nicht nur eure einzelnen Gefängnisse auf dem Schirm, sondern natürlich auch so ein bisschen das große Ganze, ne, mit den verschiedenen Bundesländern und so. Du hast mal gesagt in dem Podcast RealitäterInnen, dass es quasi zwischen den Bundesländern in den Gefängnissen mal mehr, mal weniger kriminelle Strukturen gibt. Also dass man das auch tatsächlich pro Bundesland so ein bisschen sagen kann. Hast du da eine Idee, warum das so ist?
Es gibt halt einfach Bundesland, da tritt es nicht auf, weil einfach die Strukturen auch extern gar nicht gegeben sind. Also ja, also so in den umliegenden Städten oder so, oder es sind halt auch Gefängnisse im ländlichen Raum, da spielt diese Thematik einfach keine Rolle. Und das, was du anspielst, diese Kriminalität, so wie du sie meinst, findet halt in Großstädten statt und nicht irgendwie in ländlichen Räumen, also so im Hinterland, sage ich mal, da ist das nicht so. Deswegen ist das natürlich... Da erklärt sich das, warum diese, diese krasse Kriminalität, so wie ihr das nennt, findet das halt wirklich dort statt, was groß ist. Also guck dir, geh nach NRW, da wirst du sowas haben, ja, oder geh vielleicht mal nach Bayern, aber da wird das auch klein gehalten. Da ist das auch nicht so, dass diese mafiösen Strukturen irgendwie im Gefängnis sind. Ne? Also ich glaube, wenn ihr sowas sehen wollt oder so, dann müsste wirklich ins Ausland gehen, aber das ist Deutschland ist da echt so klein.
Ja, es ist ja auch echt so, dass quasi diese harte Kriminalität, die man irgendwie immer so im Kopf hat, ja echt ein Minimalanteil ist, ne?
Ja, also die spielt halt wirklich kaum eine Rolle. Also das ist ein Bruchteil. Also der Großteil derer, die wir einsperren, leider Gottes, sitzen wegen Bagatellen. Ja, das ist einfach so und das wissen wir auch. Selbst der Anteil derer, die wegen Mordes, Vergewaltigung und so sitzen, ist im Kleinen, also ist da, aber im kleinen zweistelligen Bereich. Also das sind 11-14% oder so. Der Rest ist wirklich wegen Schwarzfahren, Betrug, Diebstahl, all sowas.
Ja, ich war letzte Woche mal hier an der Bremer JVA in Oslipshausen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Und das fand ich super interessant, weil die ist irgendwie auch von 1874 und quasi auch mitten in einem Wohngebiet. Beziehungsweise das Wohngebiet hat sich da drumherum dann angesiedelt, war davor aber auch schon. Und da ist es auch total grün drumherum und das hat mich erstmal total erstaunt. Aber was mich eigentlich noch mehr erstaunt hat, war, dass, wie gesagt, na, eben die ganzen Häuser direkt auch auf die JVA gucken und auf den Hof und so und auch andersrum, weil da natürlich sichtdurchlässige Zäune sind. Wenn ihr jetzt an solche JVAs denkt, welche Erfahrungen habt ihr da so mit der Akzeptanz der AnwohnerInnen gemacht? Hat so diese räumliche Nähe eher eine positive oder einen negativen Einfluss?
Teils, teils. Also das... Das unterscheidet sich natürlich immer, weil natürlich in den Köpfen der Bevölkerung immer dieser Gedanke des Strafens ist. Ja, manche finden das geil, da zu wohnen und zu sehen, Mensch, geil. Und wenn du dann noch sagst, da gibt es nicht mal einen Blickschutz und ich kann da durch den Zaun durchgucken, dann hat das schon so einen Charakter wie im Zoo. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das toll finde, dass diese Häuser nun oder diese Wohnungen, was weiß ich, da drumherum gebaut sind und du sagst mir ja, wie alt dieses Gefängnis ist, dann ergibt es natürlich für mich den Sinn, dass das vielleicht früher mal einfach Wohnungen waren für Angestellte, für Bedienstete. Ja, das gab es ja immer, Werkswohnungen gab es ja früher auch bei Benz zum Beispiel, deswegen gibt es ja auch in Mannheim die Baracken. Ich finde das nicht gut. Ich finde es gut, wenn das Menschen sind, die das tolerieren und so, ja? Aber das, wir können nicht in die Köpfe gucken, deswegen finde ich das, ja, es hat schon so dieses Geschmäckle von einem Zoo und ich gucke mir mal an, wie die da leben und ne, ich greife da mal ein bisschen drauf. Dass das grün ist drumherum, das finde ich gut. Also ne, selbst, also ich begrüße es auch, wenn es in der Anstalt grün ist, das ist wichtig. Das macht natürlich auch psychisch ein bisschen was mit den Jungs und Mädels, die eingesperrt sind, im positiven Sinne. Aber ich weiß nicht, ob es sein muss, dass jetzt explizit ich da rausgehe und ich vor der Tür da einfach so einen riesengroßen Wohnkomplex habe oder zwei und ich weiß jeden Tag, die können mich da beobachten. Ich glaube, das setzt auch zu.
Also ob es da innen drin grün ist, konnte ich nicht sehen, außer einen sehr großen Baum. Den konnte man sogar über die Mauer sehen. Ah, nochmal Stichwort Resozialisation. Denkst du, dass man durch bauliche Mittel Resozialisation anregen kann und ist das überhaupt möglich?
Schwer zu beantworten. Das ist wirklich schwer zu beantworten. Aber es kommt halt darauf an, was denn baue ich. Ne? Also wie wird denn gebaut? Es wird ja nicht so gebaut, dass ich mich wohlfühlen kann, ja? dass was mit mir macht, sondern nach welchem Standard wird denn gebaut? Der Hauptstandard ist doch Sicherheit und Ordnung. Ne? Das ist doch das, dass es keine Möglichkeiten gibt, irgendwie so für sich oder. Wenn wir hier eine andere Gesetzgebung hätten, dann wäre es doch wirklich so, dass da nicht mal, ich glaube, der einzige Rückzugsort nicht mal das Klo wäre sozusagen. Dass sogar das würde man überwachen, wenn man könnte. Aber ich glaube nicht, dass ich damit durch bauliche Mittel, durch bauliche Veränderungen was bewirken kann. Denn ja, ich kann das vielleicht so farblich gestalten, dass es anders auf meine Psyche wirkt, auf mein Ich wirkt. Ja, das ist das eine. Aber um das umzusetzen, um was es hier geht, brauche ich einfach fachkundiges Personal, was den Menschen als Menschen sieht und nicht als Nummer, was weiß, wie es mit dem umgehen muss. Und ich brauche halt Maßnahmen, die dazu beitragen, dass das funktioniert. Ansonsten, da kannst du bauen, was du willst. Also, weißt du, da kannst du da auch ein Schloss bauen. Das wird nicht besser, weil da nur weil ich da was hinzimmere, verändere ich den Menschen nicht und zeige ihnen, dass es auch anders geht. Im Gegenteil.
Aber denkst du, dass wenn man jetzt so bauen würde, dass man sich wohlfühlt und auch Rückzugsorte hat und so weiter und so fort und man natürlich dadurch auch den Leuten mehr Vertrauen entgegenbringt, weil man sie halt nicht permanent überwacht, dass das sich positiv auswirken könnte auf das Leben danach?
Naja, da geht's ja schon los. Wie machen wir das? Also wenn du jetzt sagst, wir haben zum Beispiel zu kleine Zellen, ne? Das ist ja schon so ein riesengroßes Problem. Die baulich größer zu machen, würde ich jederzeit begrüßen, weil es ist einfach was dein Kopf kaputt macht, wenn du da auf diesem engsten Raum sitzt. Ne? Aber jetzt stell die Frage mal der Öffentlichkeit und dann musst du dich einfach fragen, würde sich denn die breite Öffentlichkeit für so kleine Zellen interessieren? Nonsens, interessieren sie sich dafür, ob die Zellen so klein sind oder nicht. Ja? Es spielt doch nur dann, diese Thematiken so wie das so ist, spielt doch nur dann eine Rolle, wenn das, wenn da irgendwas Skandalöses passiert. Ja, ansonsten hat es doch keine Wertigkeit, dann ist das Eintagsfliegenprinzip. Ja, Das ist leider so.
Aber was denkst du, wie man die Öffentlichkeit da mehr für interessieren könnte? Eine zweckgebundene Steuer.
Das nicht mal da, weil die Länder lassen sich schon genug Geld entgehen. Also zum Beispiel Gefangene arbeiten ja, würden Gefangene für einen Mindestlohn arbeiten, hätten die Kommunen und die Länder auch Lohnsteuereinnahmen, die wegfallen. Für da, wo ich so einsaß, haben wir das mal durchgerechnet, wären 1 Million, die dem Landkreis, die der Kommune da, diesem Dorf, wo ich war, flöten geht. Ja? Also brauchen wir da, ne? Also das ist so eine Sache, das geht nicht. Aber du musst Vollzug transparent machen. Ne? Das ist halt wichtig, damit ganz wichtig, dieser Gedanke dieses Strafens, diese Rachelust, die muss verschwinden. Das geht halt nicht, ne? Weil wir müssen uns immer vor Augen halten, irgendwann ist jeder Gefangene mal wieder unser Nachbar. Ja? Das ist einfach so. Ne? Und das vergessen halt ganz viele. Dann kann ich nicht, den kann ich ja nicht mehr einsperren. Dann muss ich mich selber einsperren, wenn ich damit ein Problem habe. Ne? Das ist einfach so. Deswegen ist es halt wichtig, Resozialisierung funktioniert auch nur mit Einbezug der Gesellschaft. Und damit ich das umsetzen kann, muss ich halt einfach Vollzug transparent machen. Und das funktioniert dann einfach nicht mit einem Tag der offenen Tür oder wenn ich irgendwie mal ein paar Weihnachtsmärkte vor der Anstalt veranstalte, wo ich mir dann genau rauspicke, wen von den Insassen setze ich denn dahin, wo ich genau weiß, der sagt das, was ich ihm vorher einbringe, sonst gibt es halt Repressalien. Das läuft nicht. Tag der offenen Tür. Was passiert denn vorher? Ein Tag vorher geht dann ein riesengroßer Ordnungstrupp durch die ganze Anstalt, macht da alles fein sauber und dann kommen die da rein. Ja, dann werden da so Musterhafträume gezeigt und. Und am Ende ist es genau das Gleiche. Die Inhaftierten selber haben an dem Tag natürlich auch keinen Aufschluss, sozusagen auch keine Freizeit, haben nur ihre Stunde Hofgang. Alles andere fällt weg, damit die breite Öffentlichkeit bespaßt werden kann. Lass da mal 150, 200 Menschen an einem Tag kommen, ist wie ein Zoobesuch. Funktioniert nicht, das ist nicht das wahre Bild. Und dann, wenn Menschen versuchen, ein wahres Bild nach außen hinzutragen, wird dann natürlich schon sehr krass zugesetzt mit Repressalien. Und das funktioniert natürlich nicht. Ich muss Vollzug transparent machen, indem ich sage, wir brauchen Ehrenamtler. Wer hat Bock, da irgendwas zu machen? Kommt her, guckt euch das an, so arbeiten wir wirklich. Guckt euch unsere Maßnahmen an, wie es hier aussieht. Das schaffen wir, diese kreativen Phasen. Hier gibt es vielleicht Inhaftierte, die lernen Instrumente spielen. Habt ihr nicht Bock, da irgendwie euch zu beteiligen und. Das sind halt Sachen. Wir haben auch Justizvollzugsanstalten. Da gibt es jedes Jahr so eine Theateraufführung, auch für Externe. Damit muss ich halt kommen und muss sagen, hey, so sieht's aus.
Urban Legends. Jugendbanden können viele Funktionen haben. Einige gründen eine Deliktei voller Satzzeichen, andere werden eventuell straffällig. Was passiert mit ihnen? Wie geht es weiter und an wen können sie sich wenden? Zum Beispiel an eine der 1500 ehrenamtlichen Personen der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen. Der Verein hat das Ziel, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen aus der Jugendkriminalität diese vorzubeugen und mittels Selbstreflexion die straffällig gewordenen Jugendlichen rechtlich und pädagogisch zu unterstützen. Durch den Austausch mit der Zivilgesellschaft werden Hemmschwellen verringert und Vorurteile auf beiden Seiten abgebaut. In den 17 Landesverbänden werden die individuellen Umstände der Jugendlichen aufgenommen, im Gerichtsverfahren oder in Theaterarbeit thematisiert. Beim Gefangenentheater wird mittels Arbeit an Stimme, körperlichem Ausdruck und Raumwahrnehmung ein Grundstein für Gemeinschaftssinn und Vertrauen gelegt. So lernen die Jugendlichen, sich selbst wahrzunehmen und ihre Tat in Frage zu stellen. Überdies setzt sich die DVJJ dafür ein, den Jugendvollzug bis zum 24. Lebensjahr auszuweiten, damit straffällig gewordene Jugendliche nicht in den Kontakt mit älteren Häftlingen kommen und so einer kriminellen Karriere vorzubeugen. Die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen. Eine wahre Urban Legend.
Das Ganze drumherum, weißt du, dieses Eingesperrtsein ist einfach nur ein riesengroßes Abhängigkeitsverhältnis. Ne? Und und damit ich auch will, dass das funktioniert, also wenn ich ein Anstaltsleiter wäre, ja, dann würde ich doch immer die fragen, die es betrifft. Ja? Ich würde denen doch diesen Raum geben zur Mitgestaltung. Nicht so im Sinne einer Gefangenenmitverantwortung, die es ja gibt gesetzlich. Das bringt mir nichts, weil, also doch, die Gefangenenmitverantwortung ist gut, aber sie haben halt zu wenig Mitspracherechte. Meistens nur Freizeitgestaltung, Essen und so. Ne? Und dann hört es auch schon wieder auf. Aber so wirkliche Themen, die relevant sind, die den täglichen Alltag eines Inhaftierten betreffen, da haben sie kein Mitspracherecht. Diese Entscheidungen treffen Menschen, die nicht da leben, die nicht mal teilweise nicht mal da allen ausgehen, die einfach irgendwo Kilometer weiter weg hinter ihrem Schreibtisch sitzen und nur Bürokraten sind, das funktioniert einfach nicht. Also ne, ich muss da schon was machen, denn sonst entsteht da einfach wirklich nur Hilflosigkeit, Ohnmacht, Isolation, Zwang. Das ist das, was Gefängnis ist.
Der Herr Koop, Gerd Koop, der war der ehemalige Leiter von der JVA Oldenburg. Und der hat nämlich auch mal festgestellt, dass psychische Krankheiten der Inhaftierten irgendwie massiv zugenommen haben. Wie nehmt denn ihr das so wahr und ja, warum ist das so?
Das kann man, muss man ein bisschen aufteilen. Also A, ist es halt so, dass die psychischen Krankheiten zugenommen haben, da die Zahl derer, die, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die suchtmittelabhängig sind oder so, ne, auch zunimmt. Ne? Das ist leider Gottes so. Und dort in Zwischenräumlichkeiten wird dann halt auch auf andere Sachen umgeschwenkt, das ist das eine. Dann ist es natürlich auch so, das Gefängnis, so wie es jetzt ist, so wie es heute ist, ist halt einfach was, das dich psychisch so sehr belastet und du bist halt einfach verloren. Es gibt keine adäquaten Ansprechpartner, die dir wirklich weiterhelfen können. Wenn es die gibt, dann ist das die Minderheit, ja. Wenn ich in 10 Anstalten einen adäquaten Ansprechpartner habe, dann habe ich den aber dann nur in der einen Anstalt und dann auch nur für einen Teil von Menschen und das funktioniert natürlich gar nicht. Und ich muss auch ganz klar sagen, es nimmt halt auch auf beiden Seiten zu. Also egal, ob wir jetzt von Gefangenen sprechen oder von Bediensteten sprechen, ne? In den Jahren der Haft habe ich halt ganz oft welche gesehen, die haben als Anwärter angefangen mit ihrer Ausbildung und sind da täglich mit einem Lächeln auf Arbeit gekommen. Die waren noch nicht mal bei der Hälfte ihrer Ausbildung, die sind weinend nach Hause gegangen. Ich habe da so viele verschiedene Bilder gesehen, das funktioniert nicht. Und diese triste Welt, so wie sie ist, dieses Unmenschliche, ja, das dir vermittelt wird, egal ob du Gefangener bist oder da arbeitest, du bist ersetzbar und du bist nur eine Nummer. Das funktioniert halt nicht und das macht halt einfach kaputt. Und deswegen sage ich, deine Firma läuft halt nur so gut, wie du zu deinen Angestellten bist. Ja. Und ich glaube, das verkennen halt die meisten. Viele verwalten nur Elend, statt in der Anstalt zu leiden. Das ist halt das riesengroße Problem dahinter. Zu oft wird halt einfach der Bock zum Gärtner gemacht.
Wie ist denn das so? Du hast ja vorhin erzählt, dass es auf jeden Fall einen großen Mangel an Mitgestaltung gibt. Wie ist denn das, wenn jetzt so eine JVA saniert wird? Habt ihr da Mitspracherecht? Werdet ihr da einbezogen?
Nein, gar nicht. Das ist ja, viele Sachen sind ja Thematiken der Sicherheit und Ordnung. Das ist ja so, dass dieser Hauptfokus, der da immer draufgelegt wird, du wirst es nie erleben, dass irgendeine Justizvollzugsanstalt eine GMV fragt, was könnte man denn machen oder so. Ne? Also uns auch nicht. Also das ist nicht. Das geht dann meistens über die entsprechenden Staatsbetriebe, die dafür zuständig sind. In Sachsen ist das zum Beispiel das SIB, ne? Sächsische Immobilien- und Baumanagement. Die geben das dann in Auftrag, dann kommen dann da und gucken sich's an. Da werden so ein paar Wünsche von vielleicht Anstaltsleitern oder irgendwelchen anderen Ministerialvertretern noch berücksichtigt. Und das war's dann, ja. Das ist ja auch immer eine Frage des Geldes. Und wenn dann der Gefangene sagt, na, wir hätten da vielleicht ein bisschen gerne mal so einen grünen Rasen oder vielleicht auch mal einen Teich oder so. Na, Gottes Willen, da kannst du gehen. Ja, das geht ja schon los, wenn du sagst, na, wir hätten da vielleicht ein bisschen bunte Farbe. Hä? Nee, das mit der bunten Farbe, das geht noch im Jugendvollzug, da geht das. Weil das natürlich noch was ganz anderes ist und weil für Jugendstrafvollzug auch viel mehr Gelder zur Verfügung stehen als für den E-Vollzug. Aber ansonsten nimmt sich das nichts, nein.
Ja, und dann guckt man sich die Gefängnisse in Norwegen an und denkt sich dann, was sagt denn der Umgang mit Strafgefangenen über unsere Gesellschaft aus?
Genau, also Gefängnis ist ja nur der Spiegel der Gesellschaft, das ist ja einfach so. Und wenn wir da in diese skandinavischen Länder gehen, dann sehen wir ja auch anhand der Rückfallzahlen, dass es funktioniert. Wir sehen ja, wie das Resozialisierung da auch funktioniert, eben weil den Inhaftierten da auch Verantwortung übertragen wird, ja, egal in welcher Form. Ihr Leben wird halt nicht so ausgesetzt wie hier und sie werden halt behandelt wie ein Mensch und nicht wie eine Nummer. Und sie kriegen halt nicht irgendwie Misswerte vermittelt wie hier. Und ganz oft hatte ich auch das Gefühl, dass zum Beispiel im Vollzug hier Menschen arbeiten, die in der Schule irgendwie ein schlechtes Leben hatten oder so in ihrer Kindheit und jetzt da ihre Aggression rauslassen gegenüber den Inhaftierten. Das merkst du halt ganz oft. Und ich sag dir, das wird noch viel schlimmer, wenn du da Ausländische mitgefangen hast. Ne? Dann ist das nochmal eine ganz andere Welt. Aber skandinavische Länder, die wissen, worum es geht und das ist wichtig. Aber wir hier, wir haben es noch nicht verstanden, weil halt dieses Hauptproblem ist halt einfach dieser Gedanke von Rache, Strafe, das geilt die Bevölkerung halt auf. Und das ist das riesengroße Problem.
Bestimmte Medien tragen da bestimmt auch ihren Teil zu bei.
Genau, genau.
Würdest du sagen, dass man überhaupt ein gutes Gefängnis planen oder bauen kann?
Es gibt kein gutes Gefängnis. Das glauben nur die, die sich über diese Thematik gar keine Gedanken machen. Aber ansonsten, nee, Da ist halt wieder diese Vorstellung, es ist richtig, Menschen haben was falsch gemacht, die müssen eingesperrt werden und. Das ist einfach nur so ein Versuch, das so ein bisschen in so eine rosa Welt zu setzen und da versuchen, das ein bisschen schön zu reden. Aber es wird sich halt nicht mit dem möglichen Problem auseinandergesetzt. Ne? Das ist gute Gefängnis. Nein, das gibt's nicht.
Und diese wirklichen Probleme sind nochmal welche?
Die wirklichen Probleme, die wir da haben, warum Gefängnis nicht funktionieren kann. A. Gesellschaftlich. B. Es wird halt nichts vermittelt. Ja? Das geht ja schon los, wenn Gefangene arbeiten für einen Stundenlohn von 1 bis 3 Euro. Das sage ich ja immer wieder und davon werde ich auch nie abweichen. Was wird denn damit vermittelt, dass sich ehrliche Arbeit nicht auszahlt? Ja? Das ist das Einzige, was dort vermittelt wird. Nichts anderes. Also dieses System beutet aus und sagt, das ist richtig. Aber wenn der Mensch, dem das so ein bisschen wie einem Hund antrainiert wird, ja, das dann leben würde, dann wäre es eine Straftat. Das ist ja der Widerspruch an sich und das funktioniert halt nicht. Das System hat den obersten Auftrag, sollte den obersten Auftrag haben, zu helfen, in jeglicher Art und Weise. Ne? Also dieses System sperrt halt Menschen ein für Bagatellen. Also ich kann dir sagen, ich hatte in meiner Haftzeit, auch wenn es im offenen Vollzug war, hatte ich einen Rentner, der war früher Lehrer, der hat Lebensmittel geklaut, der war über 70, der wurde für 6 Monate eingesperrt, der hat Lebensmittel geklaut, weil seine Rente nicht gereicht hat. Ja, der saß da und wusste nicht weiter, was er machen sollte, denn seine Frau war komplett überfordert, weil sie alleine dann extern war. Das sind halt so Sachen, das geht nicht. Und das sind halt solche, so eine Sachen, die funktionieren einfach nicht. Ne? Also du musst halt, Kriminalität ist halt aus meiner Sicht raus, ne, so Symptomträger, ne, einer egoistischen, kapitalistischen Gesellschaft.
Also könnte man sagen, dass ein Gefängnis auch so schön sein kann, wie es will und so toll und so bunt und grün. Das bringt gar nichts, solange nicht die Probleme, die du gerade angesprochen hast, ernst genommen werden.
Ich würde es begrüßen, wenn wir jede Justizvollzugsanstalt so gestalten könnten wie in Norwegen. Ja, das würde ich begrüßen. Wenn wir das entsprechende Personal dazu hätten, was dann diese Behandlungsmaßnahmen auch dementsprechend umsetzt wie da, dann können wir erneut darüber sprechen und sagen, nach 2 Jahren, 3 Jahren, wie ist es denn? Also es muss halt evaluiert werden, es muss halt geguckt werden, wie ist es, ja? Und dann können wir halt wieder darüber sprechen. Aber jetzt sage ich dir, gute Gefängnisse, nein.
Du bist ja, hast ja vorhin gesagt, du bist jetzt auf freiem Fuß, offener Vollzug ist auch fertig. Wie geht's denn dir jetzt? Wie nimmst du jetzt quasi deine Umgebung wahr? Hat sich da was verändert?
Nicht anders als vorher. Also ich war ja auch über 2 Jahre Freigänger. Ne? Das heißt, ich war ja auch so schon tagsüber immer draußen. Ich war nur noch zum Schlafen da. Von meiner Persönlichkeit her bin ich halt doch sehr gefestigt. Ich habe ein gutes Umfeld, was Familie, Freunde. Ich habe guten Rückhalt, die GGBO und so. Ne? Deswegen ist das für mich halt anders wie für jemand anderen. Das hat halt nicht so diesen Wirkungsgrad auf mich, der mich jetzt runtergezogen hat. Ne? Oder so. Also ich kann mich selbst organisieren. Ich konnte mich vorher auch schon selbst organisieren und habe das auch da gemacht. Und wir haben ja auch noch da für andere inhaftierte Sachen mit abgearbeitet, die wichtig sind, weil wir einfach gemerkt haben, die werden sonst verloren. Also das habe ich ja auch jeden Tag bei mir erlebt, wenn andere Inhaftierte auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mono, pass mal auf, hier ist ein Problem. Ich habe hier schon so und so viele Anträge gestellt, mir hilft keiner, können wir was machen? Dann haben wir das gemacht und dann war das in 3-4 Tagen geklärt. Ja, also das geht. Das hat jetzt nicht, auf mich hat das halt nicht so, mich hat es halt nicht so runtergezogen, wie das halt andere macht. Deswegen kann ich dir sagen, dass es da für mich ganz wenig Veränderung gibt. Die Veränderung ist halt, ich muss jetzt abends nirgends mehr hingehen, mich anmelden, um da zu schlafen und am nächsten Tag wieder zu gehen. Ich bleibe einfach zu Hause.
Aber hast du dann irgendwie noch so ein bisschen Zeit und Energie drauf verwendet, irgendwie jetzt deine Wohnung super schön einzurichten, einfach weil du es kannst?
Ach so, ja, das
und
ist ja sowas.
Und nicht mehr irgendwie ich, quasi in dieser vorgegebenen Zelle zu sein?
Ach so, ja, ach so, nee, das nicht. Das habe ich ja schon parallel immer dazu gemacht. Das war, wie gesagt, ich habe ja im Gegensatz zu manch anderen nicht so diesen Verlust erlitten. Also jetzt so Wohnung, ne, Umfeld oder sowas. Das hatte ich ja nicht, weil es einfach immer diesen Zusammenhalt gab. Deswegen ist das für mich da so ein bisschen fremd, muss ich sagen. Aber ich kenne es halt von Menschen, die wir begleiten, ja, wo wir wissen, dass es halt so ist, wo es halt auch sehr, sehr schwer ist.
Wenn Leute dann quasi ins Gefängnis gepfercht werden und dann in ihrer Zelle sind und so, gibt es da irgendwie so Bestrebungen, dass die Leute, wenn sie eben mit den kleinen, engen, grauen Zellen konfrontiert sind, dass die das dann selber so ein bisschen verschönern wollen und das auch machen, einfach um sich natürlich das Umfeld wohnlicher zu machen? Oder kann auch, wenn man das quasi einfach so lässt, das so ein Indikator sein für so das Sich-Aufgeben?
Es wird nicht zugelassen. Also es gibt ganz klare Vorschriften. Jede JVA macht das für sich in der Hausordnung. Aber es gibt zum Beispiel, du kannst nicht einfach Bilder an die Wand machen. Dafür gibt es halt Bilderleisten. Das ist einfach eine Holzlatte. Da kannst du 5 Bilder dran machen. Das war's. Ja. Aber es ist nicht so, dass du jetzt irgendwelche Poster dahin machst. Es gibt, da sind die schon sehr verpicht darauf, dass sich daran eingehalten wird. Sonst kommen die da halt und reißen das einfach ab. Ja. Also die beim ersten Mal ermahnen die dich vielleicht, dann machst du das ab und wenn nicht, dann reißen die das ab und hauen es in den Müll. Das interessiert die halt einfach nicht. Ne? Das ist halt ein bisschen anders. Ich kann auch nicht sagen, dass da jedes Bundesland gleich ist. Es gibt da halt schon unterschiedliche Varianten, aber es gibt ja so sozialtherapeutische Abteilungen auch in den Justizvollzugsanstalten. Ich glaube, da ist das nochmal ein bisschen anders. Da ist es auch möglich, so ein bisschen Sachen bunt zu machen. Aber das ist die Minderheit. Ansonsten ist da nicht so viel Spielraum.
Ja, weil man sieht ja manchmal auch so Bilder, wo eben Zellen irgendwie, also wenn es darum geht, dass jetzt irgendwelche ReporterInnen ins Gefängnis gehen, mit Leuten sprechen, dann ein Foto von Zellen machen und so weiter, dann sieht man da mal Bilder und Fernseher und was auch immer.
Das wird natürlich. Das ist klar. Das ist richtig, das passiert. Das sind dann diese schönen Musterhafträume, was ich vorhin schon sagte, die sind dann schön bunt, da ist dann auf einmal ein Fernseher drin, sogar ein Flachbildfernseher ist da drin, da steht ein Radio drin, Wasserkocher, Kaffeemaschine, vollends ausgestatteter Haftraum für die Öffentlichkeit, für mediales Interesse, aber die Realität sieht anders aus, weil so ein Fernseher kostet halt auch mal zwischen 200 und 300 Euro im Vollzug. Meistens bist du angehalten, den über den Anstaltskaufmann zu kaufen, was der reine Monopolist ist, also da muss man nicht rumtun. Der Gefangene ausbeutet, da noch horrend aufschlägt, also das ist ein Unding, deswegen so, das ist halt nicht die Realität. Und wenn es wirklich Stationen gibt, die bunt sind, dann sind es meistens sozialtherapeutische Stationen oder Mutter-Kind-Stationen oder halt Väterstationen, die gibt es halt auch, da ist das so, ja, oder halt Stationen in Jugendstrafanstalten, aber der normale E-Vollzug sieht nicht so aus. Also ich kann dir sagen, unser Gang war weiß, orange. Dieses Orange wurde vielleicht vor 20 Jahren aufgetragen und seitdem war das alles. Es gab so grünliche Türen, die aber schon so original waren. Also da gab es nichts. Nein.
Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage und zwar, welches Wort ist denn dir eigentlich am liebsten persönlich? JVA, Knast oder Gefängnis?
das ist mir eigentlich egal, ob das jetzt JVA ist, Knast oder Gefängnis, das ist halt einfach die Anstalt.
Die Anstalt, gut.
Sehr gut. Aber jetzt bitte nicht mit CDF verwechseln, ne? die würde ich dann immer bevorzugen.
Cool, dann vielen Dank für das Gespräch.
Nicht dafür.
Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung Celine Schmidt-Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche Franziska Ass. Social Media Hanna Neumann und Jasmin Roloff-Omari. Sounddesign Matthias Kloppe. Design Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.